Guten Abend zusammen. Toll, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und ihr samstagsabends sind oft andere Programme angesagt und man muss chillen. Aber ich hoffe, Sie und ihr werdet auch ermutigt durch dieses Thema. Die beiden Lieder waren klasse, die haben uns direkt ins Zentrum geführt. Gott hat das Beste mit uns im Sinn. Das zu glauben, das zu fassen, sich daran festzuhalten, das ist eine ganz, ganz starke Kraft und Ermutigung, auch dann zu leben. Und das erste Lied hat eigentlich schon das Thema dieser drei Vorträge auf den Punkt gebracht. Man könnte auch sagen, Ethik ist, Jesus zu folgen. Dann könnte ich jetzt wieder zusammenklappen und eigentlich gehen. Denn das ist wirklich die zentrale Sache. Und es gibt eine sehr berühmte Ethik von einem Mann, den ich sehr, sehr schätze und der, von dessen Denken ich sehr beeinflusst bin, ist Dietrich Bonhoeffer. Und es heißt Nachfolge. Aber auch Dietrich Bonhoeffer hat mehr als einen Satz geschrieben. Und das ist ja das Problem, dass wir als Christen die Sätze, die Begriffe, die Nomenklatur, die Begrifflichkeit kennen. Aber was sie bedeuten und wie wir sie anwenden und ins Leben holen, das braucht nochmal so ein bisschen Nachdenken. Und das wollen wir auch an diesem Abend tun und auch morgen Vormittag. Heute Abend leben zwischen alles ist erlaubt und das darfst du nicht. Ein kurzer Rückblick auf gestern Abend. Wir haben kurz uns die Umbrüche unserer Zeit angeschaut, die sehr gravierend sind, die Auswirkungen haben auf unser gesamtes Verständnis und Leben in allen Bereichen des Lebens. Und wir haben auch ein ehrliches Zeugnis gehört von einem Menschen, der sagt, ich komme mit diesem Wandel nicht mehr mit. Ich habe eigentlich mehr Fragen als Antworten. Und vor Jahren hat schon einer meiner Lehrer gesagt, das Problem ist, dass Christen oft Antworten geben auf Fragen, die keiner stellt, weil sie so begrifflich, so richtig, so biblisch sind. Und deshalb ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben, ehrlich zu sein, zu hören, wo geht der Weg her. Wir haben dann gesagt, im Alten Testament eine ganz zentrale, wichtige Aussage aus dem Propheten Micha, die kurz und prägnant heißt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und darum geht es letztlich. Was ist gut für uns? Schlechtes gibt es genug in dieser Welt. Zerstörerisches, Vergiftetes. Wo ist das gute Leben? Es ist dir gesagt, was gut ist. Luther hat das sehr prägnant übersetzt. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich habe dann versucht, in einem waghalsigen Parforce-Ritt diese trinitarische Grundstruktur der Ethik aufzuzeigen, die Gebote Gottes, die die Grundordnung, die Schöpfungsordnung schützen, als Basis, die Weisung Jesu, die Ordnung seiner Erlösung. Christus hat uns erlöst zu einem neuen Leben und drittens der Heilige Geist, der uns überhaupt befähigt, ein Leben zu führen, das gut ist. Ich möchte mal mit einer weiteren Aussage, ich hätte bald gesagt, wahllos aus der Bibel, aus dem Neuen Testament beginnen, diesmal aus 1. Thessalonicher 4. Das ist der erste Brief des Apostels Paulus, einer der jüngsten, und da schreibt er, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin weiter Fortschritte. Ich habe mich ehrlich gefragt, als dieser Termin näher kam, was erwartet diese Gemeinde von diesem Abenden? Ethik, ein Riesenthema. Du hast gestern gesagt, 7 Bände, es gibt noch kompliziertere und umfangreichere Sachen. Ist das nur was für Spezialisten? Muss das alles so kompliziert sein? Das ist so ein Geheimnis von der Bibel, vom Wort Gottes. Es ist einerseits so einfach, so klar, dass ein Kind es verstehen kann. Die entscheidenden Aussagen, Gott hat dich lieb. Er will das Beste für dich. Und er gibt das Beste für dich, seinen Sohn, um dich zu retten aus der Macht der Sünde, des Todes, des Verderbens und dir eine lebendige Hoffnung zu geben, dass du immer und ewig bei ihm bist. Das ist das ganze Konzentrat. Und gleichzeitig ist die Bibel so kompliziert. Sie ist Weltliteratur, sie hat Passagen, da haben sich seit 2000 Jahren die größten Köpfe der Geschichte sich verbrannt, weil es einfach tief und komplex ist. Und doch glaube ich, wer ernsthaft sucht, so jedenfalls die Verheißung Gottes schon im Alten Testament, wer sucht, der findet. Sucht mich, so werdet ihr leben, sagen die alttestamentlichen Propheten. Und Jesus sagt auch, sucht und ihr werdet finden den Weg. Klopft an, es wird euch aufgetan. Behämmert die Tür. Ringt mit Gott. Wie dieser Mann Jakob, der da am Jabbok kämpft und sich in diesen Kämpfer verkrallt und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Manchmal habe ich den Eindruck, Christen, die segeln so wohltemperiert dahin, alles easy peasy, wir Pastoren machen hier Entertainer und um die Schäfchen da bei Laune zu halten und reisen sich und machen und tun, das ist überhaupt nicht, was Jesus will. Was will er denn? Was will denn Gott? Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt. Um Gott zu gefallen. Das hat mich als junger Mensch, ich bin ja sozialisiert aus dem Siegerland, da geboren ist meine Heimatstadt. Ich bin Siegerländer. Ich kann auch Flatschwätze, wenn es Sinn muss. Das hat mich jahrelang gequält, dieser Gedanke, wie kann ich Gott gefallen? Ich konnte Gott nicht gefallen. Und vor 50 Jahren heißt das im Siegerland, stille Zeit und Zeugnis geben und beten und das alles. Wie kann ich Gott gefallen? Noch mehr anstrengen mit meinem Leben? Das hat mich fast fertig gemacht. Es gibt ein Buch, Gottesvergiftung. Da wird das sehr, sehr ehrlich beschrieben. Ich genüge dir nie. Das heißt, der Weg, Gott zu gefallen mit seinem Leben, mit dem guten Leben, mit dem anständigen Leben, der führt letztlich in die Verzweiflung. Und alle Religionen, die so aufgebaut sind, tu Gutes damit, dir die Götter am Ende oder Gott gnädig ist, die führen in die Verzweiflung oder in den Selbstbetrug. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Kommt ein sehr begabter, junger Mensch zu Jesus. Und er sagt, du kennst die Gebote. Und dann sagt er was? Habe ich alle gehalten. Boah, Chapeau. Kann ich nicht sagen. Bis mir Gott es geschenkt hat, durch sein Wort in Prozessen, durch seinen Geist, dass man nur im Glauben Gott wohlgefällig ist, gar nicht durchs Tun. Du bist nicht wohlgefällig, so wie du bist, aber du darfst so kommen, wie du bist und glauben, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und dass Jesus deine Schuld getragen hat. Und dass Jesus dich vor Gott angenehm gemacht hat. Ich habe auch jahrelang das Abendmahl deshalb nicht feiern können, weil damals hieß es immer, würdig. Bin ich würdig? dann lass das Brot getrost an dir vorübergehen. Also das waren ja Formulierungen. Bis ich gemerkt habe, ich bin würdig, weil ich unwürdig bin und deshalb komme, weil ich Jesus brauche. Also, wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt danach. Ich habe gedacht, als der Termin näher rückte, die wissen ja schon alles, die Heigerer. Und jetzt sage ich euch, ja, wir haben euch das gelehrt, die Väter haben euch das gelehrt, die Großväter haben euch das gelehrt, wie ihr leben sollt. Und ihr habt es auch getan, ihr handelt danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus, und ich schließe mich damit ein. Ich sage nicht die ihr, sondern wir bitten euch oder uns, ich schließe mich da ein im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiter Fortschritte. Dazu möge dieser Abend dienen. Zwei Dimensionen der Ethik, das ist auf der einen Seite der theologisch-ethische Rahmen, den wir bedenken. Wir brauchen ja eine Struktur. Wir hatten gestern Abend Nietzsche zitiert, der tolle Mensch. Wer hat den Schwamm uns gegeben, um den Horizont wegzuwischen? Es gibt keine Orientierung mehr und wir brauchen einen Rahmen, sonst können wir nicht leben. Wer keine Grenzen kennt, der wird aggressiv oder depressiv, der wird unfähig. Grenzenlosigkeit zerstört. Psychologen, die Soziologen, gibt es ja tolle, ist ja völlig klar. Also wir brauchen Grenzen. Grenzüberschreitungen zerstören. Aber wer setzt die Grenzen? Sie wurden früher sehr eng gesetzt im Siegerland. Als ich aus dem Studium kam mit so einem Bart, so wie Karl Marx, und die Haare etwas länger und schwarz, war ich früher. Das gab Stress in der Gemeinschaft. Bruder Afflerbach, hast du noch den Herrn Jesus lieb? Warum nicht? Also wir brauchen Grenzen, die wurden damals sehr eng gesetzt, die werden heute sehr weit gesetzt, das heißt, man löst sie einfach auf. Wer setzt die Grenzen? Also wir brauchen einen begründeten theologisch-ethischen Rahmen aus dem Wort Gottes, in dem wir leben können. Und wir brauchen zweitens auf der rechten Seite diese persönliche Ebene, das Leben aus Gott. Du kannst formal in diesem Rahmen leben, aber du lebst nicht den Geist und die Gesinnung, die in diesem Rahmen leben soll. Auf der einen Seite die von Gott gegebenen Gebote, das Gesetz, und auf der anderen Seite die Liebe zu Gott und den Menschen. Das wurde und wird in der Theologie, in der Ethik immer oft gegeneinander ausgespielt. Entweder Gesetz oder Liebe. Entweder Gebot oder Geist oder Gesetz und Geist. Und bis ich gemerkt habe, Gott will uns sein Leben nicht einengen, sondern er befreit uns. Das Wesen Gottes ist Befreiung. Und als Alt-68er ist das natürlich, fällt das bei mir auf fruchtbarsten Boden, Befreiung. Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt, jubelt der Psalmist, Psalm 31, Vers 9. Manche Menschen wollen es sehr gerne sehr eng. Sag mir, wo es hergeht. Du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Und ich möchte nochmal diesen Rahmen zeigen, im weiten Raum leben. Dieser Raum wird begrenzt, weil wir brauchen Grenzen. Durch die Gebote und die Ordnung Gottes. Die sind uns zum Segen gegeben. Seid ihr davon überzeugt? Also eigentlich so Vorträge, ich würde das gerne jetzt interaktiv machen und euch ermutigen, kritisch zu fragen. Gerade junge Menschen, die in der Schule sind, an der Uni, wenn wir solche Sätze sagen, da kommen wir überhaupt nicht mit durch. In der Gemeinde kommen wir damit klar, können Konsens erreichen. Aber vielleicht haben wir auch selber kritische Fragen. Gebote und Ordnung gut? Die Weisungen Jesu, die er gegeben hat, bilden einen wunderbaren Rahmen. einen weiten Raum, in dem wir leben. Das Schöne ist, dass dieser Raum wirklich sehr, sehr weit ist und dass da unterschiedliche kulturelle Prägungen, Milieus sein können im Reich Gottes. Menschen, die nur in ihrer Gemeinde sind, in ihrem Milieu, in ihrem Biotop, in ihrer Gemeinde, die nicht die Weite, die kulturelle Weite des Volkes Gottes mal gesehen haben, das ist, ich weiß noch, als ich aus dem Siegerland ins Studium ging, nach Basel und alles, und dann herausgefordert wurde mit meinem Glauben, dass Leute anders dachten und mich hinterfragten, das war heilsam, das war gut, das war wichtig. Ich musste mich neu fragen, was glaubst du eigentlich? Ist das biblisch begründet? Ist das frei? Ist das gottgemäß? Oder ist das selbstgemacht? Ist das Siegerländer Hardcore-Pietismus? Was ist denn das für eine Prägung? Und wir haben gesehen, die Erziehung spielt eine wichtige Rolle, die Kultur, das Gewissen, der Charakter. Aber Gott möchte Weite. Gott liebt Vielfalt. Was heißt das für die Ethik? Es ist so paradox, die Einfalt in der Vielfalt. Eins ist Not in dem Vielen. Multioptionale Welt. Alles ist möglich, aber eins ist richtig und gut. Was ist das? Ich möchte den biblischen Gedanken für Ethik jetzt einmal mit Ihnen, mit euch anschauen. Und das ist das biblische Wegverständnis. In der griechischen Philosophie als Vergleich, die unsere westliche Welt sehr stark geprägt hat, ist Ethos die Behausung, die Wohnung von Tieren und Menschen. Und die zweite Bedeutung, die Gewohnheit, die Sitte, das, was man lebt, Ethos. Von der ganzen griechischen Überbau der Philosophie sind das die ewigen Prinzipien, die unveränderlichen Ordnungen des Universums, die Naturgesetze und so weiter. In der Bibel gibt es ein anderes Paradigma, das ist der Weg, die Wegmetapher. Die Tora, oft fälschlich übersetzt mit Gesetz. Tora heißt aber vom hebräischen Denken her die Wegweisung. Und dann fällt auf, dass im Alten und im Neuen Testament sehr oft vom Weg die Rede ist. Nur mal ein Beispiel von ganz, ganz vielen. 5. Mose 5, 32 folgende. Achtet nun darauf, zu tun, wie Jahwe euch geboten hat. Auf dem ganzen Weg sollt ihr gehen. Und dann sehen wir im Deuteronomium, aber auch Exodus schon, wie Mose den Israeliten, dem Volk Gottes, zwei Wege vorlegen. Wenn ihr nach diesen Geboten lebt, diesen Weg geht, seid ihr gesegnet. Wenn ihr es nicht tut, wenn ihr sie ignoriert, wenn ihr sie einfach ablehnt, dann werdet ihr die Konsequenzen dieses Weges spüren. Kann man sagen, wow, das ist ja Drohung, was ist das für ein Gottesbild? Nein, es ist erstmal, du kannst diesen Weg gehen, du kannst diesen Weg gehen. Und deshalb beten die Frommen im Alten Testament, wie hier zum Beispiel Psalm 27, 11 oder Psalm 86, Vers 11 und viele andere, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wandeln ist jetzt nicht in der Kurhalle Wandelschritt, sondern Lebensgestaltung. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich ihn gehe in deiner Wahrheit. Und dann geht's weiter. Fasse mein Herz zusammen zur Ehrfurcht deines Namens. Herz und Lebensgestaltung, Kopf und Geist, ist beim Hebräer im biblischen Denken immer eins. Wir können also nicht einfach abstrakt über Ethik referieren und nachdenken und das hat keinen Einfluss auf mein Leben oder auf mein Gemüt oder auf meinen Lobpreis oder auf mein Herz. Das gehört alles zusammen. Was in deinem Herzen ist, kommt raus und prägt deinen Lebensstil, deinen Wandel. Deshalb weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Fass mein Herz zusammen, schütze es, dass ich deinen Namen ehre. Yahweh befreit sein Volk aus der Gefangenschaft und bahnt ihm einen neuen Weg ins gelobte Land. Das ist das markante heilsgeschichtliche Ereignis Exodus, die Befreiung von Ägypten aus der Knechtschaft. Sie waren unterdrückt, das Volk Gottes war nicht frei. Wir kennen ja diese Geschichte von der Sonntagsschule an, aber dieses Motiv der Befreiung und dann dieser neue Weg zu einem wunderbaren Ziel, das ist ein Paradigma geworden für den geistlichen Weg auch des Menschen aus der Knechtschaft raus in die Befreiung, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und Gott befreit sein Volk nicht nur, sondern er gibt ihm auch ein Navi, das funktioniert. Eine Wegweisung, und das ist die Tora. Die Tora ist das Navi, das ethische Navi für diesen Weg. Natürlich kann man auf einem Weg auf Abwege geraten. Ich habe schon gehört, dass Leute aufgrund des Navis über die Hafenkante gefahren sind, keine Ahnung warum, oder auf Abwege geraten sind. Man kann Umwege gehen, das Volk Israel ist Umwege gegangen, Abraham ist einen Riesenumweg gegangen. Man kann fallen, man kann murren, man kann aufstehen und Schwierigkeiten überwinden. Deshalb ist das Kennzeichen für das Gottesvolk, dieses wandernde Gottesvolk. Auf diesem Weg zum Ziel erleben sie Gott. Und es ist ganz erstaunlich, dieser Weg, das ist jetzt nicht eine theoretische Beschreibung, wie sie leben sollen, sondern es ist ein ganzheitliches, ein leidenschaftliches Konzept. Psalm 1 ist die Eröffnung für den Psalter. Und der Psalter ist das Gebetsbuch der Bibel, ist die spirituelle, leidenschaftliche Kammer der Zeugnisse, wie Menschen gerungen haben, diesen Weg zu gehen. Wenn es ihnen dreckig ging, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals stand, wenn sie Gott nicht verstanden haben, wenn sie sich über ihre Feinde geärgert haben, da sind Rachepsalmen, die sagen, mach die Feinde kaputt, da ist Leidenschaft, um diesen Weg zu gehen. Da wird Gott angeklagt. Warum? Das gehört alles zu diesem Weg dazu. Zweifel, ja. Das ist nicht einfach so, jetzt zeige ich dir mal den Weg und dann gehst du dem mal. Der Kompass, das Navi, ist die Tora. Das Schöne, Psalm 1, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Schauen wir ins Neue Testament zu Jesus. Auch er spricht vom Weg. Er spricht vom breiten Weg, der ins Verderben führt, und vom schmalen Weg, der zum Leben führt. Der breite Weg führt ins Verderben, die Masse geht ihn. Der schmale Weg zum Leben, wenige finden ihn. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. So, wenn ich jetzt davon spreche, dann muss ich euch das nächste Bild zeigen. Denn das hat mich in meiner Frömmigkeit, in meiner Theologie sehr, sehr stark geprägt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist ein altes Bild nach Charlotte Rylen, 1867, eine Diakonisse. Und das hat ganze Generationen geprägt, dieses Bild. Es zeigt links den Weg der Welt, den breiten Weg, auf dem viele sind. Es fängt erst ganz lustig an. Willkommen. Willkommenskultur ist ja heute ganz wichtig. Da ist man sehr willkommen in der Welt, in Gemeinden auch. Das ist schon ein bisschen schwierig. Da ist der erhobene Zeigefinger und so weiter. Der schmale Weg, der zum Leben führt, der geht jedenfalls abseits von der Welt zum neuen Jerusalem. Der breite Weg, der so fröhlich anfängt, Maskenball, Weltsinn, Spielhalle, Theater, Oper und alle die Sachen, die waren damals alle Sünde, Kino. Mein erster Kinobesuch, da kriegte ich auf den Weg, zähl mal die Toten, ob das wohl gut ist und so weiter. Ja, so bin ich aufgewachsen. Ziemlich verkorkst. Nein, nicht verkorkst. Also, ja, ich bin einfach so aufgewachsen. Ja. Vielleicht der ein oder andere auch von ihm. Ich sagte meinen Studenten, wie würdet ihr denn dieses Bild heute malen? Es gibt tatsächlich eine aktuelle Version im Internet zu finden. Da oben fährt die Eisenbahn, das ist ein Wort von Dora Rappert, als das erste Fahrrad auf St. Christian, ich habe ja in Basel studiert, das erste Fahrrad, da kam, sagte, das ist vom Teufel, die Eisenbahn, das Dampfhorst, ich weiß noch, das kann nicht. Ganz schlimm. Heute fährt da der ICE in der neuen Version und die Twin Towers, die versinken und der Krieg und Armageddon und das Verderben. Und die Gläubigen steil und dornig dahin. Ich will das nicht lächerlich machen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, der schmale Weg führt mitten durch die Welt hindurch. Jesus hat nie uns gesagt, baut die Gemeinde neben der Welt. Ganz schön am Rand, abgeschieden. Sondern ich sende euch, wie mich mein Vater gesandt hat, in diese Welt. Gott liebt sogar diese Welt. Das ist eine ziemliche Spannung. Als Christen mitten in der Welt, mittendrin und gleichzeitig so ein Empfinden wie ein Migrant, so ganz zu Hause bin ich nicht. Denn mein Zuhause, mein Politeuma, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Diese Welt ist vorläufig, es ist nicht das Letzte, sagt Bonhoeffer, sondern das Vorletzte. Das gibt ganz viel Mut vielen unserer Geschwistern, die in ganz anderen Verhältnissen leben als wir, die nicht diese Komfortzone haben, die bedrängt werden, die verfolgt werden, die sich im Geheimen treffen unter Androhung des Todes, die diesen Weg gehen, mitten durch diese Welt hindurch. Die Wegweisung. Das Navi, die Gebote. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Und die Antwort Jesu ist, du kennst die Gebote. So, welche Rolle spielen für euch, für sie in Haiger die Gebote Gottes? Dann ist die erste Frage, welche Gebote meinst du? Es gibt 613 Einzelgebote. Die Juden, für die Juden sind diese 613 Einzelgebote die Mitzvot. Die bestehen aus 248 Geboten und 365 Verboten. Also für jeden Tag ein Verbot. Und das war so ein bisschen der Duktus. Als junger Christ wusste ich immer, was ich nicht durfte. Du sollst nicht, du darfst nicht. Aber keiner hat mir gesagt, was ich darf. Das erste Gebot in der Bibel heißt, du darfst. Wo steht das? Ziemlich am Anfang natürlich. Und wie heißt es? Ja, wunderbar. Du darfst von allem essen. Du darfst das genießen. Ich habe Jahre das Leben nicht genossen. Weil genießen ist Sünde. Du darfst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht. Ich habe dir das alles gegeben, genieße es alles. Nur von dem einen Baum nicht. Es gibt ein Tabu, es gibt eine Grenze. Wenn du die überschreitest, wirst du sterben. Und weil ich nicht will, dass du stirbst, sondern dass du lebst, gut lebst, halte dich daran. Du darfst alles. Zu diesen Mitzvot kamen die Halacha im Judentum bis heute, die 15.000 Ausführungsbestimmungen, wie denn jetzt diese 613 Einzelgebote zu halten sind. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe mal einen jüdischen Professor eingeladen nach Wiedenest, der hat uns 5 Stunden eine Vorlesung gehalten über die Tora. Ich kann euch sagen, das war ein Erlebnis. Nach einer halben Stunde hatte ich schon kaum mehr Luft zum Atmen. Das ging dann 5 Stunden, die ganzen Gebote aus dem Alten Testament. Der Pentateuch, boah, Hunderte. Und dann erst die Sabbatgebote. Und jetzt kommt Jesus und tritt auf. Und er wird beäugt von den Theologen, von den Pharisäern, die darauf achten mussten, dass Israel, das Volk Gottes, auch auf dem richtigen Weg ist. Ja, das ist eine große Verantwortung für Älteste. Und sie haben ihn observiert, sie haben ihn beobachtet und sie waren einerseits beeindruckt, was er gemacht hat, und andererseits waren sie skeptisch. Der löst die Gebote auf. Das kann kein Guter sein. Und dann sagt Jesus sehr deutlich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Es gibt nur einen Menschen, der das ganze Gesetz erfüllt hat. Das ist Jesus. Es haben viele versucht, das Gesetz zu halten. Und Jakobus macht das sehr, sehr klar. Wenn du alle Gesetze hältst und wirst in einem schuldig, dann hast du das ganze Gesetz übertreten. Das ist ganz einfach. Stellt euch ein Gefäß vor, unter einer Dachrinne, und das läuft immer voll Wasser, aber es wird nicht voll. Dann denkt er, was ist denn da los? Und er guckt, und dann ist da unten ein Loch in einer Daube, und da fließt das Wasser immer raus. Klar, das ganze Ding nützt nichts. Wenn du einen Virus hast und alles andere ist gesund, es nützt nichts. Du wirst krank, du wirst infiziert. Also braucht es jemanden, der das ganze Gesetz hält. Das hat Jesus getan. Und jetzt tritt Jesus auf in seiner Verkündigung, in seiner Lehre. Und es wird deutlich, er hat einen ganz anderen Ansatz als die Pharisäer. Es geht ihm letztlich gar nicht um das Gesetz als solches, sondern um den Gesetzgeber. Und deshalb sagt er, der Mensch ist nicht um des Gesetzes willen geschaffen, also als ob, sondern umgekehrt. Der Sabbat ist um des Menschen willen da. Atme auf und lebe. Und es geht Jesus auch nicht um das formale Aufrechterhalten der Gebote, sondern um die Erfüllung der ursprünglichen Absichten Gottes. Ich muss hier mal gucken. Also die Pharisäer haben ihn beobachtet und seine Jünger und haben festgestellt, die nehmen es nicht so genau mit den Reinigungsvorschriften. Die waschen sich nicht vorm Essen, diese rituelle Waschung. Bitte? Da steht nichts von drin. Und doch war es nötig, weil es gab ja nicht nur die Mitzvot, sondern auch die Halacha. Genau, und Jesus hat unter anderem deutlich gemacht, was ist von Gott und was ist von Menschen. Und das finde ich ganz wichtig. Die Hausaufgabe möchte ich euch geben. Was ist in eurer Gemeindekultur menschlich und was übernommen kulturell? Und was ist gemeint? Das gilt für jede Gemeinde, das gilt für mich, für jeden. Immer wieder zu fragen, was ist der ursprüngliche Sinn des Gesetzes? Deshalb ist das so, ist Gemeinde so ein lebendiger Organismus. Deshalb beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes. Deshalb lesen wir die Bibel. Deshalb tauschen wir aus. Wir halten nicht nur Vorträge. Wir diskutieren. Wir forschen. Neue Erkenntnisse. Haben wir was übersehen? Wie konnte Martin Luther 500 Jahre so viel Licht, auch so viel Schatten? Sind seine Aussagen über die Juden heute überhaupt noch tragfähig? Nein. Aus dem Abstand sieht man vieles anders. Und Jesus hat das Gesetz so dargelegt, wie es ursprünglich gedacht war. Zum Beispiel Matthäus 19, als sie dann ihn fragen, sag mal, wie ist das mit Scheidung? Kann ein Mann seine Frau wegen jedem x-beliebigen Grund verlassen? Entlassen? Und er fragt sie dann, was steht denn geschrieben? Ja, Mose hat einen Scheidebrief gegeben. Okay, sagt Jesus, das stimmt, Deuteronomium 24. Aber ursprünglich war das nicht so gemeint. Jesus liest das Gesetz anders. und bringt den ursprünglichen Sinn dieses Gesetzes in seiner Predigt, in seiner Verkündigung heraus. Letztlich fasst Jesus das ganze Gesetz, die 613 Gebote, die Mitzvot und die Propheten noch dazu, fasst er zusammen in diesem einen Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Das ist das größte, das vornehmste Gebot. Das andere ist ihm gleich. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe. Es gibt ein berühmtes Wort von Augustinus, Liebe als Imperativ, als Aufforderung, Liebe und dann tu, was du willst. Das ist genial. Das hat Jesus auch so gesagt. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles. Ja, was ist denn Liebe? Oh, Liebe. Morgen früh versuche ich es mal, als Mann über Liebe. Das ist schon so ein Ding. Liebe. Ein abgegriffenes Wort. Ein Riesenbegriff. Liebe zeigt sich in einer Haltung, in einer Gesinnung und in konkreten Taten. Du kannst der Liebe nichts vorschreiben. Sie macht es einfach. Sie macht sogar mehr, wenn du liebst. Und wenn du verliebt bist, dann ist dir das völlig egal. Dann fährst du Nächte durch, um zu deiner Geliebten zu kommen, um sie im Krankenhaus zu besuchen, zum Beispiel. Oder du bringst den Müll raus, oder du machst Sachen, die du sonst eigentlich nicht so machst. Also im Job machst du das, was der Chef sagt. Okay. Wenn du deinen Chef liebst, das ist gut. Wenn nicht, schlecht für den Chef. Aber es gibt ja Gesetze, genau. Es gibt in der Ethik die sogenannte Situationsethik von Joseph Fletcher, ist ein US-amerikanischer Ethiker, der hat gesagt, also nach all dem ganzen Hin und Her, lasst uns einfach das Prinzip Liebe in die Ethik einführen. Da hat Augustinus recht, Liebe und dann tu, was du willst. Es ist ein faszinierendes Konzept, aber es passt irgendwie nicht so ganz zu Jesus. Warum nicht? Weil Liebe, weil wir gefährdet sind und uns selbst betrügen, wenn es um Liebe geht. Erich Fromm hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens. Und er sagt, einer der größten Irrtümer ist, wer sagt, ich liebe dich, der meint und er ist sich dessen nicht bewusst, ich will geliebt werden. Das ist richtig. Das zu leugnen wäre Quatsch. Aber Jesus hat geliebt, wie kein anderer. Und wenn er von Liebe spricht, dann wird er sehr konkret. Dann erzählt er Geschichten von Menschen, die lieben. Und er praktiziert auch diese Liebe. Bis zur Konsequenz, dass er sein Leben gibt für die Menschen, für diese Welt. Das ist der Wahnsinn. Also Wahnsinn, das ist unfassbar. Und deshalb mit dieser Liebe, der alte Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Ich liebe diese Dialektik. Was denn jetzt? Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ich schreibe euch ein altes, das ihr von Anfang an hattet. Wiederum schreibe ich euch ein neues. Was denn jetzt? Alt, neu, neu, alt, aus alt macht neu. Das Doppelgebot der Liebe, das steht ja schon im Alten Testament, das zitiert Jesus ja aus dem Gesetz. Das gibt es ja schon im Alten Testament. Der Gott, der Liebe ist, ist ja derselbe im Alten Testament, der sein Volk aus der Gefangenschaft herausführt. Was ist neu an diesem Gebot? Um es kurz zu machen, ich glaube, neu ist, dass eine neue Situation entsteht, wenn du an Jesus glaubst, der die Liebe in Person ist. Und dann so lebst, wie er es will und wie er gelebt hat. Liebe ist ein Beziehungsbegriff und ein Schlüssel für die Gebote. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, wird das überliefert, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer liebt, der ist verlässlich. Deshalb ist immer die Frage, liebst du mich wirklich, auch wenn ich versagt habe? Ja, du darfst bei Jesus versagen. Du darfst deine eigenen ethischen Ansprüche, du darfst daran zerbrechen. Und das Neue ist, du musst nicht daran kaputt gehen. Es ist ein neues Konzept, das viel, viel mehr ist als dieses formale, gesetzliche, du darfst nicht und du sollst nicht. Gott beobachtet dich nicht. Das war früher mein Gottesbild. Wo macht er wieder einen Fehler? Und dann, wenn irgendwas passiert, oh, das ist jetzt die Strafe. Nein. Christus hat das Gesetz ein für alle Mal erfüllt. Ich kann es nicht erfüllen, aber mein Leben ist neu geworden. Ich bin dankbar geworden. Ich kann es nicht fassen. Und seine Liebe motiviert mich, neu zu leben, mutig zu leben. Das hat Folgen, diese Bekehrung, diese Wiedergeburt, eine neue Geburt von oben durch den Geist Gottes. Das hat Folgen. Was zur Liebe gehört, ist die Freiheit. Liebe ohne Freiheit funktioniert nicht. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Lieb mich. Das geht nicht. Vergewaltigung ist nicht Liebe, es ist Macht, es ist Unterdrückung. Die Liebe riskiert, nicht erwidert zu werden. Aber die Liebe gibt alles. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, Galater 1. Ihr seid zur Freiheit berufen. Macht diese Freiheit nicht wieder zunichte, indem er wieder das Gesetz durch die Hintertür einführt. Lebt in dieser Freiheit. Und ich glaube, es ist viel schwerer, in der Freiheit zu leben, als wenn alles vorgegeben ist. Aber wer einmal die Freiheit geschmeckt hat, die Freiheit des Evangeliums, den weiten Raum, auf den Jesus, auf den Gott uns stellt, unsere Füße, der will nicht zurück in das Gesetz, du darfst nicht. Aber es ist ein schmaler Weg. Und ich komme langsam zum Schluss. Es ist ein schmaler Weg der Freiheit. So nenne ich das in meinem Ethik-Ansatz. Der schmale Weg der Freiheit. Zwischen Gesetzlichkeit und Liberalität mitten hindurch, in dieser Welt, nicht neben, abseits, mittendrin. So, und das heißt, für jeden von uns, die wir Christen sind, die wir Christus folgen, wie sieht das aus in meinem Leben? Wie lebe ich eigentlich? Und jetzt haben die Reformatoren gesagt, das Gesetz kann ein Spiegel sein, der dir spiegelt, was Gott wichtig ist und was nicht. Zum Beispiel Gerechtigkeit, keine doppelte Waage, Verlässlichkeit, Beziehungen klar zu leben. So diese Essentials, die zusammengefasst sind in der Magna Carta, die 10 Gebote. Die sind besser zu behalten als 613 Mitzvot. Und diese Gebote, die fangen nicht an mit du sollst, sondern die fangen an mit ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat aus der Knechtschaft. Das steht am Anfang der Ethik. Ihr Lieben, wie kriege ich das zu? Also, am Anfang steht Gott. Seine Liebe, seine Befreiungstat. Ich bin der Herr, dein Gott. Deshalb heißt es wörtlich im Hebräischen, wirst du nicht andere Götter neben mir haben. Deshalb wirst du nicht den Namen Gottes zu Nichtigem aussprechen, ihn banalisieren. Deshalb wirst du nicht den Sabbat entheiligen. Deshalb wirst du nicht stehlen, nicht morden, nicht die Ehe brechen und nicht das begehren, was dein anderer hat, sondern du gönnst es ihm. Weshalb? Weil ich der Herr dein Gott bin. Deshalb lebst du anders. Weil du meine Liebe erfahren hast. Und dann, wenn dieses Konzept, wir verstehen diesen Ansatz, dann ist es einfach, den Willen Gottes zu wollen. Ich habe Gott ehrlich eingestanden, ich will nicht immer deinen Willen tun. Aber ich bete darum, befreie mich, dass ich freiwillig gerne deinen Willen tue und dass ich von Herzen bete, dein Wille geschehe. Denn der Wille Gottes, schreibt Paulus in Römer 12, eine wunderbare Stelle, ist das Gute. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Das Gute, das Wohlgefällige. Paulus schreibt, denkt dem nach, was schön ist, was gut ist, was wohllautet. Dem denkt nach, nicht dem Negativen. Nicht dem, was nicht zielführend ist. Ich finde es gut, dass ihr ein Jahr lang so ein Thema gehabt habt, den Mut gehabt habt, über Tugenden, Wohltaten wörtlich, Gottes nachzudenken. Gott ist gut. Und ihr Lieben, was macht eine Gemeinde attraktiv? Wenn Menschen merken, da kommen Menschen zusammen, die loben Gott aus ganzem Herzen, weil sie überzeugt sind, Gott ist gut. Und das, wie sie ihr Leben leben, das ist produktiv. Das ist gut. Sie tun Gutes. Die Probleme gab es schon zur Zeit der Apostel. Du darfst nicht, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht und so weiter. Und auf der anderen Seite, der gefährliche Satz, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. Nicht alles dient dem guten Leben. Und dafür ein Gespür zu kriegen, das gehört zur Ethik dazu. Dazu braucht es Geist, dazu braucht es Austausch. Mir fiel auf, wie oft im Neuen Testament davon die Rede ist, dass ihr nachdenkt, dass ihr es bewegt. Was ist das Gute? Dass ihr darum betet. Man kann das nicht immer direkt so oder so. Zu vielem sagt, gibt es kein explizites Wort. Dann brauchen wir den Geist, dann brauchen wir Weisheit, dann brauchen wir Austausch, dann brauchen wir die Hilfe, zu erkennen, wie geht dieser Weg. Und dieser Weg verläuft mitten in dieser Welt, inner und außerhalb von uns. Die Welt, das habe ich bei Thielicke gelernt, ist auch in meinem Herzen und außerhalb, im Kopf und draußen. Alles ist mir erlaubt, sagt er den Korinthern, du hast es eben gelesen, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es ist auch eine wunderbare Kategorie. Gott will, dass wir nicht Gefangene sind. Gott will, dass wir nicht Opfer sind, sondern Gott will, dass wir Freie sind, dass wir entscheiden. Viele Menschen leben in einer Opferrolle, in einem Opferland, wie Walter Kohl sagt, der Sohn von Helmut Kohl, und kein versöhntes Leben haben, da nicht rauskommen. Immer sind die anderen schuld, die Umstände. Nein, Gott befreit dich. Du darfst alles, aber lass dich nicht gefangen nehmen. Werde sensitiv dafür, was gut ist und was nicht. Ja, dann kommen dann diese Fragen, was darf ich denn? Darf ich ein Glas Wein trinken oder zwei oder ein Bierchen oder drei oder vier oder fünf? Ja, der eine so ein Klotz, so ein 2 Meter Dachdecker, der trinkt 5 Bier und merkt nichts. Und ich, schreib dich Mensch, ich bin nach einem, fange ich an. Also, merke ich das nicht gut? Solche Fragen. Die jungen Leute, Shisha-Bars, Koksen, Joint, ist das gut? Martin Dreyer schreibt in seinem Jesusbuch, Jesus hätte einen Joint geraucht. Woher weiß er das? Es steht nichts drüber. Das ist ein Argumentum e silentio, sagen wir. Da kannst du alles mit beweisen. Ja, wir haben in Siegerland geraucht, wie die Schlote, aber waren alle im Blauen Kreuz. Und in Baden-Württemberg haben sie morgens schon zum Frühstück ihren Wein getrunken und haben nicht geraucht. Ja, was denn jetzt? Das sind bessere Christen? Kommt die Frage der sogenannten Adiaphora, so nennen wir die Dinge, die weder ausdrücklich in der Bibel geboten sind oder verboten sind. Da können wir nichts finden. Aber wir haben den Geist, wir haben das Empfinden, wir haben das neue Gebot, wir haben die Liebe, wir haben die Dankbarkeit. Unsere Füße sind auf weitem Raum. Und wir dürfen werden, der wir sind. Aus der Sklaverei, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid nicht mehr Knechte. Ihr seid Freie, ihr seid Söhne, Töchter, Erben Gottes. Völlig anderer Status. Okay. Die letzte Folie, glaube ich, oder die zweitletzte. Habe deine Lust am Herrn. Habe ich erst relativ spät entdeckt, weil Lust war von vornherein nicht gut. Lust, Begierde. Habe deine Lust am Herrn. Leute, wenn wir keine Lust an Gott haben, vergesst es. Was ist denn das für ein Christentum? Ich habe keine Lust zum Gottesdienst, okay? Dann müssen wir alles tun, damit wieder Lust kommt, damit die Leute gerne zum Gottesdienst kommen, in die Gegenwart Gottes. Du kannst sie zwingen, das nützt nichts, du verlierst sie. Du kannst sie locken, du kannst ihnen was Besseres geben. Hab deine Lust am Herrn. Aus der Quelle, nicht aus der Zisterne trinken. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Psychohygiene, gutes, gesundes Leben. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ganz normal. Die Welt macht es uns vor. Gesunde Ernährung, Bewegung, spirituelle Ausgewogenheit. Die sind oft gesünder. Aber letztlich kommt es darauf an, in der Liebe Gottes zu bleiben. Ein gutes Gewissen bewahren, den guten Kampf kämpfen. Und damit möchte ich jetzt schließen, die letzte Folie, Titus 3. Ich möchte, schreibt Paulus seinem Trainee, seinem Mentee, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Spekulationen hingegen, Wortgefechte über das Gesetz, geh aus dem Weg. Ich habe stundenlange Diskussionen miterlebt, die nicht so viel weitergeführt haben in die Liebe Gottes und in die Freiheit. Du kannst dich kaputt machen mit einer falschen Diskussion über das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes ist heilsam. Es ist gut. Also mit allem Nachdruck bezeuge es, dass die, die zum Glauben gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, dass das Gute Gott in unserem Leben Raum hat. Er ist wirklich gut. In diesem Sinne, lasst uns diesen Weg zu dem wunderbaren Ziel gehen. Das Navi hat Gott uns gegeben. Es ist sein Wort, es ist die Liebe, es ist sein gutes Gebot, es ist seine Freiheit und sein guter Geist, der uns führt. Dankeschön.